Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über die erneuerbaren Energien und das Hochschulleben. Ich möchte in der heutigen vierten Folge unserer Reihe zu den Abschlussarbeiten über die Gliederung und den Aufbau von Abschlussarbeiten sprechen, dadurch, dass wir ja uns über wissenschaftliche Arbeiten unterhalten. Gibt es da so ein paar Standards, die quasi Standardgliederung einer Abschlussarbeit, an die man sich halten sollte, die auch für die allermeisten Abschlussarbeiten funktioniert. Damit wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen. Also die Struktur, der Aufbau einer Abschlussarbeit orientiert sich nach dem englischen IMRAD, also Introduction, Methods, Results and Discussion. Das heißt also, dass die Abschlussarbeit oder eine wissenschaftliche Arbeit im Allgemeinen eigentlich immer so aufgebaut ist, dass es zunächst eine Einleitung gibt, man dann Material und Methoden erklärt, also wie ist man vorgegangen. Danach natürlich der zentrale Abschnitt zu den eigenen Ergebnissen, dann das nächste und auch zentrale Kapitel, die Diskussion der Ergebnisse, die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext. Und dann abgeschlossen wird dann die Arbeit mit der Zusammenfassung, um nochmal kompakt die komplette Arbeit darzustellen. Wir werden uns jetzt mit den einzelnen Kapiteln, also den fünf unterschiedlichen Kapiteln, auseinandersetzen. Worauf muss man achten? Wie baut man diese fünf Kapitel auf? Und wenn man sich an diese Vorgaben hält, dann kann man bei einer wissenschaftlichen Arbeit eigentlich wenig falsch machen. Man sollte sich auch an diese Kapitel Titel halten, auch da macht man wenig falsch. Man sollte das natürlich immer noch mal mit der Professorin oder dem betreuenden Professor abstimmen, ob es da noch bestimmte Vorgaben gibt, ob man da noch weitere Kapitel ergänzen sollte. Aber diese Grundstruktur mit diesen fünf Kapiteln sollte man eigentlich einhalten. Da hat man auf jeden Fall eine saubere Struktur und wird auch mit dieser Struktur so ein bisschen angeleitet, hat direkt einen roten Faden in seiner Arbeit. Also das wollen wir uns jetzt angucken. Der Einstieg vielleicht, weil das auch oft ein Thema ist, weil das ja das Aushängeschild einer Abschlussarbeit oder einer wissenschaftlichen Arbeit ist, ist der Titel der Arbeit. Also wie findet man einen prägnanten Titel für die Bachelor-Thesis, die Master-Thesis, die Promotion oder eine wissenschaftliche Veröffentlichung? Also ich denke, man sollte drei wichtige Punkte berücksichtigen, wenn man jetzt den Titel definieren möchte. Das ist am Anfang vielleicht erstmal so ein Arbeitstitel, den man nochmal verfeinern kann. Aber drei Punkte sollte man in jedem Fall versuchen unterzubringen. Und zwar haben wir einmal, dass der Titel natürlich den Inhalt der Arbeit beschreibt. Es sollten auch die wichtigsten Schlüsselworte der wissenschaftlichen Arbeit enthalten sein, dass man also aus dem Titel heraus direkt erkennt, als Interessierter, also ist das eine Arbeit, die mich interessiert, die aus meinem Fachgebiet kommt. Und schließlich muss natürlich auch der Titel ansprechend sein für diejenigen, die man adressiert. Das heißt, da muss man natürlich darauf achten, dass man dort einen ansprechenden Titel findet unter diesen gegebenen Voraussetzungen, dass wir natürlich den Inhalt und die Schlüsselworte mit integrieren wollen. Was kann man machen? Wie lässt sich so ein Titel finden? Da gibt es so fünf Schritte, die man abarbeiten kann. Und mit diesen fünf Schritten lässt sich eigentlich ganz gut so ein erster Titelentwurf entwickeln, den man dann natürlich mit seinem Betreuer oder seiner Betreuerin dann nochmal verfeinern und absprechen kann. Aber man sollte eigentlich Folgendes machen. Es gibt so vier Leitfragen zum Inhalt der Arbeit, aus der man dann den Titel ableiten kann. Nämlich, man sollte die Frage beantworten, wovon handelt die Abschlussarbeit? Welche Methoden werden verwendet? Was wird untersucht? Und was sind die zentralen Ergebnisse? Also da kann man tatsächlich sich einen Satz mal aufschreiben dazu, zu jeder dieser vier Fragen. Dann hat man schon mal prägnant die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und aus diesen Antworten zu diesen vier Fragen, also wovon handelt die Arbeit, was sind die Methoden, was wurde untersucht und wie sind jetzt die zentralen Ergebnisse, daraus lassen sich jetzt die relevanten Schlüsselworte der Arbeit, die Keywords definieren oder ableiten. Und diese Schlüsselworte sollte man einfach unsortiert aneinander reihen. Also unsortiert heißt jetzt anhand dieser vier Fragen, denn da haben wir auch schon direkt einen roten Faden, etwas strukturiert, diese Schlüsselworte. Und aus diesen Schlüsselworten bilden wir jetzt einen vollständigen Satz, der alle Schlüsselworte beinhaltet. Dieser Titel ist natürlich noch als Satz viel zu lang, das reicht noch nicht aus. Aber wir haben es dann schon mal geschafft, also die wichtigsten Punkte, die Arbeit widerspiegeln, schon mal in einen Satz zu fassen. Und jetzt macht man Folgendes. Jetzt streicht man alle unnötigen Worte, alle Füllworte raus, die nicht benötigt werden. Und diese verbleibenden Worte, die sollte man jetzt miteinander verbinden. Und schließlich streicht man aus diesem gekürzten Satz dann in dem letzten, im fünften Schritt nochmal die unwichtigen Worte raus, sodass man dann ein Satzfragment hat und aus diesem Satzfragment lässt sich dann der Titel der Arbeit formulieren. Also klingt jetzt mal sehr abstrakt. Machen wir mal ein Beispiel, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Also wenn wir uns jetzt mal so eine fiktive Abschlussarbeit überlegen, dass wir jetzt geforscht haben zum Thema, dass wir jetzt das Rad wurde erfunden und wir nutzen jetzt das Rad, um damit Waren zu transportieren. Also jetzt ein bewussten, etwas fiktives, plakatives Beispiel. Dann kann man jetzt also diese vier Leitfragen beantworten. Also wovon handelt die Arbeit? Ja, meine Arbeit oder Abschlussarbeit handelt von der Untersuchung, ob ein Fuhrwerk mit Rädern besser geeignet ist, um Waren zu transportieren. Also ganz, ganz trivial. Welche Methoden wurden jetzt in der Arbeit verwendet als zweite Leitfrage? Dann schreibt man halt auch als Satz, Antwortsatz auf, dass der Versuchsaufbau ist ein Fuhrwerk als Transportmittel mit zwei runden Scheiben, die über eine Querstange verbunden werden. Also auch da bewusst ein etwas ja, plakatives Beispiel, weil das, denke ich, dann am besten funktioniert, zu verstehen, wie da so das Vorgehen ist. Dann die dritte Leitfrage, was wird untersucht? Experimente wurden durchgeführt, um mittels unterschiedlicher Zugtiere und quaderförmiger Steine unterschiedlicher Masse die Transportgeschwindigkeit zu bestimmen. Wir wollen also wissen, wie gut kann man jetzt mit diesem neuen Fuhrwerk, mit diesen Rädern Waren transportieren, die man sonst hätte tragen müssen. Und dann, letzte Leitfrage, was sind die zentralen Ergebnisse? Die Transportgeschwindigkeit wird unabhängig von der Art der Zugtiere deutlich erhöht. Klar, wenn ich jetzt einen Fuhrwagen habe mit einem Zugtier, komme ich schneller voran, als wenn ich jetzt so Steine oder schwere Quader tragen müsste. Zweiter Schritt jetzt also, die relevanten Schlüsselworte der Arbeit aneinanderreihen. Was haben wir da? Das Rad, das Fuhrwerk, der Warentransport, dann unterschiedliche Zugtüre und dann sicherlich auch noch wichtig die Erhöhung der Transportgeschwindigkeit. Daraus bauen wir uns jetzt einen Satz im dritten Schritt. Das heißt also, wenn wir jetzt daraus einen vollständigen Satz zusammensetzen wollen, wie klingt das dann? Ja, zum Beispiel, diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit Fuhrwerken unter Einsatz von Rädern für den Warentransport zur Untersuchung der Erhöhung der Transportgeschwindigkeit unabhängig vom Einsatz unterschiedlicher Zugtiere. Ja, etwas komplexer Satz mit 24 Wörtern, also natürlich viel zu lang für einen Titel. Da streichen wir jetzt die Füllabschnitte raus, sodass dann bleiben wird, also Fuhrwerke, die Räder für den Warentransport und so Füllwörter wird zu Untersuchungen oder sowas, kann man dann direkt rausstreichen. Sodass wir dann einen reduzierten Satz haben, Erhöhung der Transportgeschwindigkeit durch Fuhrwerke mit Rädern für den Warentransport, unabhängig vom Einsatz unterschiedlicher Zugtiere. Auch dieses Satzfragment ist auch noch zu lang und wenn wir dann das auch nochmal ein bisschen komprimieren, könnte jetzt ein Titel für so eine solche wissenschaftliche Arbeit sein. Erhöhung der Transportgeschwindigkeit durch Zugtiervorwerke mit Rädern. Also damit haben wir jetzt alle wichtigen Schlüsselworte integriert. Wir haben einen ganz guten Titel gefunden, der ansprechend ist, der kompakt ist und das Wesentliche der Arbeit beschreibt. Ja, also damit haben wir jetzt den Titel schon mal fertig. Jetzt geht es natürlich dann an die Gliederung, an die ja, im nächsten Schritt noch die Verschriftlichung der Arbeit, wobei da die Details, das diskutieren wir nochmal in einer weiteren Podcast-Folge. So, jetzt geht es erstmal wirklich nur um die reine Gliederung, die man während der Durchführungsphase schon mal vorbereiten sollte anhand dieser 5 Kapitel-Einleitung, Methoden oder Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Man hat noch weitere Kapitel, die wichtig sind, nämlich einmal die Verzeichnisse, also das Inhaltsverzeichnis, ein Abbildungsverzeichnis braucht man normalerweise, das Tabellenverzeichnis, wo also alle Tabellen der Arbeit aufgeführt sind, wenn man jetzt also eine längere Abschlussarbeit hat, Bachelor-, Masterarbeit oder eine Doktorarbeit. Und was auch ganz sinnvoll ist, ist noch ein Abkürzungsverzeichnis. Diese 4 Verzeichnisse kommen an den Anfang der Arbeit, also nach der Titelseite werden dann die Verzeichnisse aufgeführt. Das können die Textverarbeitungsprogramme in der Regel automatisch generieren. Wenn man dann mit den entsprechenden Formatierungs- oder Formatvorlagen arbeitet, dann kann die Software automatisch diese 4 Verzeichnisse generieren. Ja, und dann kommt der eigentlich inhaltliche Teil der Arbeit. Typischerweise ist es so, dass man jetzt so eine wissenschaftliche Arbeit sich so optisch vorstellen kann wie so ein Stundenglas. Das heißt, also man fängt sehr breit an in der Einleitung, das mit sehr allgemeinen Informationen, und grenzt dann dieses in der Einleitung dann aber die Inhalte sehr schnell ein auf den mit der Darstellung der Stand der Forschung, Darstellung der wissenschaftlichen Fragestellung, also dass man da erst noch eine breite Bevölkerungsschicht, eine größere Menge an Personen erreichen kann, aber dann sehr schnell das schon spezifiziert, sodass man als Laie ohne Vorkenntnisse in der Einleitung dann doch irgendwann abgehängt wird. Dann haben wir die zentralen Teile der Arbeit, nämlich das Methodenkapitel und das Ergebniskapitel. Wie ist man vorgegangen? Was wurde herausgefunden? Das ist schon sehr speziell. Also dann der enge Teil vom Stundenglas oder von der Sanduhr. Und dann geht es wieder in die Breite in dem 4. Kapitel der Diskussion, dass man dann sehr spezifisch die eigenen Ergebnisse diskutiert, um dann aber schrittweise die Ergebnisse oder die Diskussion zu verallgemeinern, um am Ende dann ein paar allgemeingültige Aussagen aus der eigenen Arbeit und aus den eigenen Ergebnissen ableiten zu können. Das 5. Kapitel, auch wieder sehr breit angelegt, die Zusammenfassung, die sollte jetzt allgemein verständlich sein. Das dauert auch jetzt Laien, die jetzt nicht tief im Thema sind, dennoch grundlegend verstehen, worum es in der Arbeit ging und was die Kernaussage ist, was so die Quintessenz ist. Das sollte dann in der Zusammenfassung passieren. Ja, schauen wir uns diese 5 Kapitel an. Was muss man jetzt beachten in diesen Kapiteln? Der Einstieg in der Einleitung, also bevor wir jetzt über die 5 Kapitel sprechen, vielleicht so die typische Vorgehensweise, wie schreibt man sowas auf oder wie liest man eigentlich in einer Arbeit? Normalerweise als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist es häufig so, man liest solche wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich von hinten nach vorne. Man fängt mit der Zusammenfassung an. Das heißt also mit dem Titel, diesem Abstract oder der Kurzzusammenfassung, die meistens vorangestellt wird, und dann der Zusammenfassung am Ende, ist es so, dass man damit schaut, ist diese Publikation für mich relevant? Ist es das, was ich suche, was ich für meine eigene Forschung brauche? Und wenn man sagt, ja, das klingt ganz interessant, das passt, dann geht man ins Diskussionskapitel, guckt sich an, wie sind jetzt die Ergebnisse, die erarbeitet wurden, in den Kontext gestellt worden, wie passt das mit anderen Publikationen zusammen, und wenn man dann immer noch der Ansicht ist, ja, auch das passt noch, die Ergebnisse sind ganz interessant und werden entsprechend diskutiert, dann geht man wieder einen Schritt zurück in das Kapitel zu den Ergebnissen, guckt sich das an, was da gemacht worden ist, die Einleitung, das Methodenkapitel, da guckt man dann noch später rein, das sind dann erst Dinge, die man dann beim intensiven Studium einer wissenschaftlichen Veröffentlichung sich ansieht, weil man als Fachexperte in der Regel weiß, wenn man einen experimentellen Aufbau beschrieben bekommt, man weiß, was so die Rahmenbedingungen sind. Wenn man da spezielle Parameter wissen will, dann springt man ins Methodenkapitel, und in der Einleitung, da guckt man eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, nur noch rein, um zu gucken, welche Quellen wurden noch zitiert und verarbeitet. Wobei diese dann in der Regel ja auch im Diskussionskapitel eigentlich nochmal aufgeführt werden sollten. Ähnlich geht man eigentlich auch beim Schreiben oder beim Verfassen, bei der Verschriftlichung der Arbeit vor, dass man gar nicht zwingend mit der Einleitung anfängt, sondern die Empfehlung ist eigentlich dann mit dem Ergebniskapitel anzufangen. Das sind die eigenen Ergebnisse. Damit sollte man starten. Da ist man dann einigermaßen oder ist man eigentlich ziemlich sicher in der Darstellung. Und man weiß dann auch, welche Methoden man braucht, die man dann beschreiben kann. Man weiß, was man weglassen oder gekürzt darstellen kann. Ein zweites Kapitel, was man dann schreibt, ist die Diskussion, also die Einordnung der eigenen Ergebnisse im übergeordneten wissenschaftlichen Kontext. Denn dadurch kriegt man raus, welche Quellen muss ich zitieren, die ich natürlich vorher in der Literaturrecherche mir erarbeitet habe. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist also nochmal ein Punkt, den man beachten muss. Und dann in der Diskussion weiß ich, alles klar, diese Publikation ist relevant, die ist vielleicht nicht ganz so relevant, aber dann kenne ich schon mal die Schwerpunkte und die wichtigsten Publikationen. Umgekehrt weiß ich auch, auf welche Publikation muss ich eingehen, also von den großen Forschungsgruppen, die auf dem eigenen Gebiet publizieren, die muss man natürlich zitieren, verarbeiten und entsprechend auch darstellen dann im Diskussionskapitel. Na, dann springt man quasi ins Methodenkapitel, stellt die Methoden dar, die man im Ergebnisteil gebraucht hat. Ganz am Schluss schreibt man erst die Einleitung, dass man dann dort die eigenen Ergebnisse darstellt oder die eigenen also Gedanken, was ist die Fragestellung, die man bearbeiten will, welche Quellen muss ich zitieren. Das schreibt man erst ganz am Schluss. Jetzt also zum Inhalt, da gehen wir jetzt aber dann doch der Reihe durch. Also fangen wir an jetzt mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Einleitung, die also zum Thema hinführen soll und zur wissenschaftlichen Fragestellung. Die Einleitung, jetzt entsprechend dieses Stundenglases oder der Sanduhr, diesem Motiv, lässt sich in vier Unterteile gliedern. Man fängt an mit Darstellung, Bedeutung des Themas, was sind so die Hintergrundinformationen, was ist Stand der wissenschaftlichen Forschung. Man definiert so die wichtigsten Begrifflichkeiten nochmal, stellt die übergeordnete Fragestellung dar und den allgemein übergeordneten Forschungsschwerpunkt. Was heißt das jetzt also? Klingt alles ja sehr abstrakt. Also man macht eine sehr allgemeine Einleitung, dass man ein, zwei Absätze, nicht zu viel, also nicht zwei, drei Seiten jetzt über die allgemeinen Dinge schreiben, sondern wirklich ein, zwei Absätze. Jetzt, wenn es um die Energiewende geht, da haben wir ein, zwei Absätze. Warum müssen wir jetzt die Energiesysteme umstellen auf regenerative Energiequellen und weg von den fossilen? Was ist der Klimawandel? Aber nicht viel, nicht lange. Das kennt man, das weiß man als jemand, der in dem Fach aktiv forscht. Das ist wirklich nur zum Reinkommen. Nächster Schritt ist dann, und da wird man dann schon ein bisschen spezieller, dass man frühere und aktuelle Forschungsprojekte und die entsprechenden Publikationen aus diesem Themengebiet der Arbeit darstellt. Was haben andere Gruppen gemacht? Da, wie gesagt, braucht man dann die Informationen noch aus dem Diskussionskapitel. Was zitiert man? Was sind so die wichtigsten Forschungsgruppen, die ebenfalls zu dem Thema arbeiten? Und dass man dann in wenigen Sätzen, ein, zwei Sätze, oder in ein, zwei Sätzen diese Publikation darstellt. Was ist so die Quintessenz dieser Publikation? Auch schon darauf zielen, was will ich selber beantworten? Was will ich bearbeiten in meiner eigenen Arbeit? Aber das ist dann in dem Einleitungskapitel, in dem zweiten Teil dieses Kapitels ganz wichtig, dass man einfach sauber darstellt, wie ist die wissenschaftliche Lage. Deswegen halt im Vorfeld diese umfangreiche Literaturrecherche. Und dass man einfach dann darstellt. Also das Gruppe X hat dies publiziert, Müller, Meyer haben jenes herausgefunden und Hubert Schmidt finden in dem Bereich entsprechende Neuerungen oder haben dies und jenes publiziert. Das man einfach in wenigen Sätzen, also da kann man bei wichtigen Publikationen vielleicht auch einen kleinen Absatz präsentieren. Wichtige Ergebnisse kann man direkt auch visualisieren, auch das sollte man machen. Das Thema der Abbildung oder des Einsatzes von Abbildungen und Tabellen in Abschlussarbeiten werden wir dann auch nochmal in einer späteren Folge sprechen. Aber man sollte in der Einleitung auch schon mit Abbildungen arbeiten. Das heißt also der Leserschaft nicht nur den Text präsentieren, sondern immer auch wichtige Kernaussagen visualisieren, ob es jetzt ein Diagramm ist, ein Schema, ein Ablaufdiagramm etc. Das hängt immer vom Kontext ab, aber man sollte immer überlegen, kann man wichtige Aussagen, die für die eigene Arbeit wichtig ist, nochmal in der eigenen Abbildung ist nichts übernehmen, das ist dann wieder ein Thema des Urheberrechts, aber mit einer eigenen guten Abbildung visualisieren, um die Kernaussage für die Leserschaft, für die Interessierten dann entsprechend darzustellen. Dritter Teil ist dann die Identifikation von offenen Punkten in der Forschung. Also man will jetzt ja in der wissenschaftlichen Arbeit, das ist jetzt sowohl Bachelor- als auch Masterarbeit und insbesondere natürlich in der Doktorarbeit, einen offenen Punkt in der Wissenschaft bearbeiten, beantworten. Da sind natürlich unterschiedliche Niveaus. Also in der Doktorarbeit hat man auf jeden Fall ein Themenfeld, was noch nicht vorher bearbeitet worden ist. In der Master- und vor allem auch in der Bachelorarbeit, die einen deutlich geringeren Umfang haben, ist es so, ja, da kann man ja nicht, man erfindet das Rad ja nicht neu, sondern man wendet es an auf ein neues Themengebiet. Aber das sollte man auch darstellen. Also was haben die anderen Gruppen gemacht? Wieso ist mein Thema jetzt doch neu? Wie kann ich das entsprechend darstellen? Wo ist die Lücke in der Wissenschaft? Da sind nicht immer ganz einfach, aber man muss halt überlegen, was ist das, was bisher noch kein anderer gemacht hat. Das will man dann ja auch mit dem vorhergegangenen Abschnitt zur Darstellung der bisherigen Publikation entsprechend vorbereiten, dass man zeigen kann, also das ist gemacht worden, aber der Aspekt fehlt tatsächlich noch. Das hat jetzt nur so in der Art und Weise sich noch keiner angeguckt. Das wende ich jetzt neu an. Man leitet daraus dann die wissenschaftliche Fragestellung ab, die man in der Thesis beantworten soll. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, dass man den Titel der eigenen Arbeit so ein bisschen als Frage formulieren kann. Man kann auch ruhig diesen Punkt der eigenen wissenschaftlichen Frage dann auch als Frage formulieren, was man wirklich beantworten möchte. Jetzt nicht 2, 3, 4 Fragen, die man beantworten möchte. Das ist vor allem bei einer Bachelorarbeit unrealistisch. Da hat man eine Kernfrage, die man beantworten möchte, nicht mehr. Vielleicht noch eine Unterfrage, die das noch so ein bisschen ergänzt. Aber man hat nicht 4 Fragen, die man jetzt in der Bachelorarbeit beantworten kann. Das ist unrealistisch. Also man formuliert das als Frage und ergänzt dann in diesem Abschnitt vielleicht auch schon seine erste Thesis. Man kennt ja die Ergebnisse jetzt bei der Verschriftlichung, da man mit der Durchführung der Simulation oder der Experimente durch ist, dass man also dann schon so eine These formuliert, was ist so, was erwartet man oder was kann man jetzt als Lesender erwarten, was kommt raus, das sollte man dann schon präsentieren. Und dann der letzte Absatz ist dann eine Einordnung, eine Gliederung, Beschreibung der Gliederung der nächsten Kapitel, dass man dann so einen roten Faden für die Lesenden schafft, dass man schreibt, also als nächstes oder als erstes werden jetzt die Methoden zum Vorgehen beschrieben. Im Anschluss stellt man die Ergebnisse dar, kann man auch ein bisschen unterteilen in Darstellung, Versuchsaufbau, Darstellung der Versuchsparameter, zentrale Ergebnisse und dann im nächsten Schritt natürlich dann die Diskussion. Aber dass man immer so einen roten Faden hat in den Kapiteln, sowohl am Ende als auch am Anfang, um diese Kapitel einzuordnen, damit diese Kapitel auch so ein bisschen für sich stehen können. Denn, wie gesagt, beim Lesen solcher wissenschaftlichen Arbeiten ist es so, dass man ja die kapitelweise liest, gar nicht die ganze Arbeit, und sagt, alles klar, ich steige jetzt nur in den Methodenkapitel ein und möchte das dann mir angucken. Da möchte ich aber trotzdem so ein bisschen geführt werden, wo stehen wir gerade, was ist vorher erläutert worden, was ist im Nachgang noch zu erwarten. Zweites inhaltliches Kapitel ist dann das Methodenkapitel oder Material und Methoden. Da gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten. Da kann man, also manchmal sieht man es auch, dass es 2 geteilte Kapitel sind. Ich würde jetzt empfehlen, das jetzt erstmal nur als ein Kapitel zu definieren, also dass man das Kapitel dann Methoden oder Material und Methoden nennt. Auch da erstmal kurze Einführung mit der Angabe der wesentlichen Hintergrundinformationen, das ist das, womit man dann einsteigt im Methodenkapitel. Dann gibt man detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien und Methoden. Wie ist der Versuchsaufbau? Wie sind die wissenschaftlichen Theorien? Wenn man jetzt über die Windenergie spricht, dann sollte man ganz kurz einführen, wie lässt sich jetzt aus dem Wind elektrische Energie gewinnen? Gute Abbildung dazu, die man selber gemacht hat. Und dann der Verweis auf ein Lehrbuch, also jetzt nicht seitenweise erklären, das beobachtet man ganz häufig bei Studierenden insbesondere, die jetzt ihre erste Arbeit schreiben, ihre Bachelorarbeit, dass sie dann immer anfangen, sehr viel im Methodenkapitel erklären zu wollen, was sie so gelernt haben, was sie sich erarbeitet haben. Was aber tatsächlich unnötig ist, denn als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler weiß man natürlich, wie ich aus Wind Strom mache. Man kennt den Aufbau von einer Windenergieanlage, wie ein Windpark aufgebaut ist, welche Regularien es gibt, wie die Physik funktioniert. Das muss man nicht ausführlich erklären. Das ist Lehrbuchwissen. Das hat in der Abschlussarbeit gar nichts zu suchen. Also kompakt, kurz, ein, zwei Seiten. Wichtig auch da, eine gute Abbildung, eine Skizze. Die muss jetzt nicht hochkünstlerisch sein, das lässt sich ganz gut mit Präsentationsprogrammen machen. Wenn das so eine Klötzchendarstellung ist, auch Ablaufdiagramme lassen sich wirklich gut mit solchen Präsentationsprogrammen, ob das jetzt PowerPoint ist oder ähnliche, eigentlich ganz gut machen. Da lassen sich die Kästchen dann verbinden, nichts Kompliziertes. Einfach nur auch sich selber mal die Frage stellen, wie möchte ich das als Leser, als Leserin gerne sehen, wenn ich so eine Arbeit lesen muss. Auch da möchte man lieber eine gute Abbildung haben, die ein bisschen erklärt wird, anstatt jetzt zwei Seiten Text zu lesen. Dritter Teil im Methodenkapitel ist dann durch der Verweis auf Drittquellen, die ähnliche Methoden verwendet haben. Auch da der Hinweis, man muss natürlich diese Quellen vorher schon im Einleitungskapitel eingeführt haben. Da muss man daran denken, dass man nicht dann im Methodenkapitel zum ersten Mal diese Quelle zitiert. Die sollte dann schon so ein Gewicht haben, dass man die vorher in der Einleitung kurz dargestellt hat und später natürlich dann im Diskussionskapitel entsprechend auch nochmal aufgreift. Aber einfach, um nochmal das eigene Vorgehen abzusichern, wenn man jetzt Interviews durchgeführt hat mit bestimmten Fragebögen oder bestimmten Kernfragen, dass man dann entsprechende Quelle zitiert, hat man ein Simulationsmodell entwickelt, da sollte man auch entsprechend referenzieren, gibt es Quellen, die ähnliche Modelle verwendet haben. Einfach um darzustellen, dass was man sich jetzt hier überlegt hat, ist jetzt nichts out of the box, sondern tatsächlich Dinge, die man selber dargestellt hat. Was man noch machen kann, optional als vierten Teil darzustellen, wenn es Schwierigkeiten gab, die aufgetreten sind, das kann man entsprechend diskutieren. Wie hat man diese Schwierigkeiten gelöst? Das lässt sich dann eigentlich ganz gut darstellen. Wichtig grundsätzlich ist also unnötige Informationen im Methodenkapitel auch weglassen. Also man muss jetzt nicht bei einer Windanlage erklären, wie ein Auftriebsläufer funktioniert. Wenn ich mich mit der Energiewende beschäftige und sagen möchte, ja, wie viel Windenergie brauche ich denn jetzt global zur Transformation der Energiesysteme, da ist eine Information völlig irrelevant, was Auftriebsläufer sind, was Horizontal-Vertikalläufer sind, weil klar ist, die Energiewende wird primär in Richtung der Horizontalläufer gehen, nicht der Vertikalläufer. Und ja, deswegen unnötige Informationen weglassen. Da muss man sich so ein bisschen zu zwingen, glaube ich. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, dass man da versucht, wirklich kompakt, kurz und knapp. Das Methodenkapitel ist mehr Fleiß. Da hat man ja noch nichts Eigenes produziert. Da sollte man sich wirklich dazu zwingen, unnötige Informationen zu streichen und sich da entsprechend kurz und knapp zu fassen. Drittes inhaltliches Kapitel ist dann das zentrale eigene Kapitel, nämlich die Ergebnisse, die ersten beiden, Einleitung und Methoden. Da beschreibt man eigentlich nur, was andere gemacht haben. Da ist ja noch nichts Eigenes passiert. Bei den Ergebnissen geht es jetzt darum, die eigenen Resultate darzustellen. Man hat jetzt im Methodenkapitel vielleicht schon den Aufbau eines Simulationsprogramms oder den experimentellen Aufbau dargestellt. Das ist natürlich auch was Eigenes. Da ist immer so ein bisschen Diskussion, ja, packe ich das jetzt in das Ergebniskapitel, weil es was Eigenes ist, oder packe ich schon vorher in das Methodenkapitel? Da gibt es jetzt keine klare Vorgabe. In der Regel lassen sich solche inhaltlichen Blöcke ganz gut zwischen den Kapiteln hin und her schieben und dann entsprechend textlich noch miteinander verknüpfen. Das hängt so ein bisschen vom Kontext und auch vom persönlichen Gefühl, was findet man persönlich besser. Es ist jetzt so eine Beschreibung von einem eigenen Aufbau, den man vielleicht selber entwickelt hat, der jetzt nicht nach Kochrezept ist, würde ich mal sagen. Also wenn es Standard ist, dann gehört es eher ins Material-Methoden-Kapitel. Ist es was Eigenes, was man selbst entwickelt hat, wie zum Beispiel der Aufbau eines Simulationsprogramms, dann würde ich es eher an den Anfang des Ergebniskapitels zu stellen. Wie lässt sich jetzt das Ergebniskapitel auch da wieder grundsätzlich gliedern? Auch da haben wir vier Unterteilungen. Zunächst geht es erstmal darum, zu Beginn des Ergebniskapitels die wissenschaftliche Aufgabenstellung zu wiederholen und dann die allgemeinen Ergebnisse darzustellen, also den Blick zu heben und ja, das große Ganze so ein bisschen zu beschreiben. Was will ich eigentlich bearbeiten? Das haben wir am Ende des Einleitungskapitels einmal dargestellt, die wissenschaftliche Fragestellung. Das wurde man jetzt hier im Ergebniskapitel nochmal ein bisschen anders dargestellt, formulieren, natürlich nicht die gleichen Worte verwenden, sondern so ein bisschen variieren, erklären, was will ich eigentlich, und dann die allgemeinen Darstellung der Ergebnisse. Dann geht es in die Detaillierung der einzelnen Untersuchungsergebnisse, dass man die wirklich Schritt für Schritt erklärt, anhand eines roten Fadens. Das heißt, vorher hat man so die Einordnung gemacht und jetzt kommt dann Schritt für Schritt, wird es erklärt. Auch da sollte man ein bisschen darauf achten, dass es jetzt nicht so eine Wiederholung ist, wenn man sehr viele Dinge gemacht hat, weiß ich, bei der Simulation zum Beispiel, irgendwelche Parameter variiert hat, irgendwelche Eingangsparameter. Da ist jetzt nicht so, dass man jetzt jeden einzelnen Parametersatz eigen erklärt und man beobachtet das tatsächlich häufig bei Abschlussarbeiten, dann ist so die Struktur, die Abbildungen sind alle immer gleich aufgebaut. Das wird dann als für die Lesenden ist sehr schnell sehr langweilig. Man verliert wirklich dann das Interesse, so eine Arbeit zu lesen, wenn das immer der gleiche Aufbau ist. Man verliert nach der dritten Runde der variierten Parameter so ein bisschen den Überblick. Was haben wir jetzt eigentlich gerade? Also da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wie stellt man das, diese einzelnen detaillierten Untersuchungsergebnisse so dar, dass es also natürlich ein bisschen attraktiv ist. Man muss trotzdem natürlich nüchtern bleiben, die Ergebnisse entsprechend sachlich darstellen. Ich habe mir auch keine Wertung, keine Meinung. Es ist einfach nur objektive Darstellung von Ergebnissen. Und wenn man so eine Parametervariation zum Beispiel hat bei Experimenten, dann sollte man jetzt überlegen, wie kann man die so ein bisschen zusammenfassen, dass man das als einen größeren Block darstellt. Aber man sollte jetzt nicht anfangen, jetzt seitenweise zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie Temperaturen variiert bei 20, bei 30, bei 40, bei 50 Grad Celsius, sondern das natürlich zusammenfassen und sagen, also vier Ergebnisreihen oder Versuchsreihen gemacht, vier Ergebnisse, die dann zusammen darstellen und diese Darstellung dann oder diese Ergebnisse entsprechend erläutern, erklären und welche Schlussfolgerung kann man in dem Moment aus diesen Ergebnissen bereits ziehen. Auch da kann man nochmal auf die Probleme eingehen bei den Versuchsreihen, dass man die nochmal darstellt. Das geht vor allem jetzt so bei Bachelor- und Masterarbeiten sicherlich ganz gut. Und dann am Ende des Ergebniskapitels kommen dann die Schlussfolgerungen. Was kann man dann aus den Ergebnissen ziehen, dass man gedanklich schon mal so einen halben Schritt zurück macht und sich überlegt, das sind jetzt so meine Ergebnisse, die habe ich jetzt produziert, die habe ich jetzt erarbeitet und was kann ich jetzt für mich oder für die Lesenden daraus schlussfolgern? Lässt sich da schon seine erste Quintessenz daraus ziehen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Fragestellung, die man dort bearbeiten kann? Wichtig ist, dass man jetzt Ergebnisse, die sich jetzt sogar schon decken mit den Ergebnissen von anderen Publikationen oder wissenschaftlichen Forschungsgruppen, dass man die natürlich dann entsprechend auch schon zitiert, einfach weil man damit die eigenen Ergebnisse direkt aufwerten kann und zeigen kann, man geht in die richtige Richtung. Unter dem Parametersatz, den auch andere verwendet haben, hat man seine Ergebnisse oder ihre Ergebnisse reproduzieren können. Man validiert die eigenen Ergebnisse, man validiert den eigenen Aufbau der Versuchsreihe, um dann die Schlussfolgerung entsprechend auch abzusichern, dass man da nicht völlig sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Das sollte dann entsprechend dargestellt werden. Wichtig, wie gesagt, die Präsentation der Ergebnisse unterstützt durch viele Abbildungen, durch sinnvolle Abbildungen. Da gibt es ja verschiedene Arten, wie man jetzt Dinge visualisieren kann. Das wird jetzt im Podcast natürlich schlecht darstellen. Aber wenn man da mal im Internet recherchiert, wie man auch komplexe Daten gut visualisiert, jetzt, ob das jetzt Säulendiagramme sind oder Flussdiagramme oder XY oder dreidimensionale Diagramme, das hängt immer vom Kontext ab. Aber man sollte sich ja mal inspirieren lassen. Man sieht es ja auch in den Publikationen von Dritten, wie haben die Daten dargestellt und aufbereitet in der Abbildung. Entsprechend sollte man dann sich für seine eigenen Ergebnisse auch überlegen. Das ist Arbeit, das sehr gut zu machen, aber dennoch eine wichtige Arbeit, denn über eine Abbildung kann man viel leichter, viel komplexere Inhalte transportieren als jetzt auf zwei oder drei Seiten Text. der dann einfach irgendwann auch sehr komplex wird, um dann diese Inhalte aus der Abbildung entsprechend zu beschreiben. Schließlich ist noch bei der Ergebnispräsentation darauf zu achten, dass man nicht wertend ist, also jetzt nicht sagt, das Ergebnis ist gut oder die Aufgabenstellung war schwierig. Das ist immer so eine subjektive Einstellung, denn das, was man jetzt als Studierende vielleicht als sehr schwierig empfindet, ist jetzt für die Wissenschaftscommunity eigentlich Tagesgeschäft. Das sollte man nicht machen. Also immer wichtig, dass man da entsprechend objektiv formuliert. Da muss man so ein bisschen darauf achten bei der Verschriftlichung, dass man da jetzt nicht seine persönliche Meinung, die man natürlich hat, in dem Ergebniskapitel, aber auch in den anderen Kapiteln entsprechend aufführt. Man erkennt im Ergebniskapitel in der Darstellung auch, welche wissenschaftlichen Theorien muss man noch präsentieren im Methodenkapitel. Deswegen halt bei der Reihenfolge des Schreibens mit dem Ergebniskapitel anfangen, weil man einfach da sicher ist, das ist das eigene Ergebnis, die eigene Arbeit. Das lässt sich ganz gut schreiben und mit Abbildung versehen. Und daraus lässt sich dann ableiten, welche Methoden muss ich darstellen im Methodenkapitel. Ich kann hier so eine kleine Notiz oder einen Kommentar dann machen, damit man weiß, ich muss das Thema Regressionsanalyse vielleicht kurz erwähnen, nicht lang. Das ist eine mathematische Standardtheorie. Aber wenn ich sie verwende in meiner Arbeit, sollte ich im Methodenkapitel zumindest kurz darauf eingehen. Habe ich irgendwelche Besonderheiten oder gehe ich einfach standardmäßig bei der linearen Regression vor? Das vierte Kapitel, die Diskussion, beobachtet man oder habe ich jetzt beobachtet, da tun sich Studierende wirklich sehr schwer mit, weil das so ein bisschen diese Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext, scheint größere Hürde zu sein. Also da geht es nicht darum, jetzt die Ergebnisse nochmal herzunehmen und dann nochmal anders darzustellen, sondern es geht jetzt wirklich darum, die eigenen Ergebnisse herzunehmen und diese zu vergleichen mit den Ergebnissen von Dritten, deswegen halt das zentrale Element der Literaturrecherche, dass man das einordnet und dann Schlussfolgerungen zieht, nicht aber nur sagt, ja, ich habe das und das und das rausgefunden und das sieht ganz gut aus, sondern tatsächlich schon auf entsprechend wissenschaftlichem Niveau. Wie lässt sich das erreichen? Indem man zunächst zu Beginn der Diskussion die wesentlichen Ergebnisse nochmal wiederholt zusammenfasst, damit das Diskussionskapitel entsprechend alleine stehen kann. Auch da vielleicht nochmal in einem oder zwei Sätzen die wissenschaftliche Fragestellung darstellen. Dann entscheidend halt die Verknüpfung der eigenen Ergebnisse mit den Veröffentlichungen Dritter. Was hat jetzt die Gruppe um Müller, Meyer, Schmidt gemacht und wie passen meine Ergebnisse dazu? Was haben Bauer und Becker gemacht? Auch da passen meine Ergebnisse dazu, aber meine Ergebnisse weichen ab von den Publikationen von Schmid und Schulz, weil die einen anderen Ansatz gewählt haben oder weil die einen anderen Schwerpunkt gesetzt haben. Deswegen passt es nicht. Also das mal so als Beispiel, wenn man das entsprechend verknüpfen möchte. Dann natürlich die Darstellung, was ist jetzt der eigene Beitrag der Ergebnisse in dem wissenschaftlichen Kontext? Was hat die wissenschaftliche Community von der Arbeit? Was lässt sich daraus für Rückschlüsse ziehen? Und dann am Ende der Diskussion ein Ausblick auf noch offene Forschungsfragen, die sich jetzt aus den Ergebnissen ergeben, weil man auch da natürlich nicht alles beantworten kann. Das heißt, da stellt man dann da, in welche Richtung könnte man sich weiterentwickeln? Was ist der Ausblick? Der gehört dann nicht ins Zusammenfassungskapitel, sondern am Ende der Diskussion wird nochmal dargestellt, was wären jetzt die nächsten Schritte, wenn man jetzt selber nochmal eine weitere Abschlussarbeit oder wissenschaftliche Arbeit schreiben würde. Was würde man jetzt selber machen? Die Frage, oder das kann man eigentlich ganz gut darstellen, wenn man einfach weiß, was hat man gemacht und wo hat man den Schlussstrich gezogen? Was ist nicht weiter passiert? Das letzte inhaltliche Kapitel ist dann das Zusammenfassungskapitel. Das dient zur kurzen und prägnanten Darstellung der gesamten Arbeit. Das heißt tatsächlich, dass man dort ganz kurz einleitet. Worum geht es eigentlich? Ein, zwei Sätze. Was war die wissenschaftliche Fragestellung? Dritter oder vierter Satz. Das war es auch schon zur Einleitung in die Zusammenfassung. Ganz kurz erläutern, auch wieder nächster Absatz, ein, zwei, drei Sätze zu den verwendeten Methoden und den wissenschaftlichen Theorien. Und dann in der Zusammenfassung ganz kurze Erläuterung und eine kurze Diskussion der wesentlichen Ergebnisse und der Schlussfolgerung aus der Arbeit. Sodass man da ein, zwei, höchstens drei Seiten hat. Ich denke auch da ein wichtiges Element in der Zusammenfassung ist nochmal eine sehr gute Abbildung, die die ganze Arbeit darstellt. Wenn man es schafft, die Kernaussage der eigenen Arbeit in einem Diagramm, in einer Abbildung zusammenzufassen, das ist schon wirklich gut, weil das ist das, was man dann diskutieren kann, was für die Leserschaft von Relevanz ist. Und ja, man auch so ein bisschen den Geschmack oder Interesse weckt für das Lesen der gesamten Arbeit. Und da ist eine gute, prägnante Abbildung in der Zusammenfassung wirklich Gold wert, wenn man das schafft. Das geht meistens, nicht immer, aber meistens. Und damit hat man eigentlich eine sehr runde Zusammenfassung geschaffen. Also wichtig bei der Zusammenfassung ist, man bringt jetzt keine neuen Elemente da rein, man macht keinen Ausblick, das hat man im Diskussionskapitel gemacht, man stellt die Arbeit einfach kompakt auch komplett dar, man steigt nicht ein mit den Ergebnissen, sondern es gehört dazu, am Anfang der Zusammenfassung nochmal kurz einzuleiten, was war die Fragestellung, damit die Zusammenfassung für sich alleine stehen kann und auch muss, denn das ist das, was jemand, der sich für die Arbeit interessiert, zuerst liest, nämlich die Zusammenfassung. Man fängt hinten an, wie gesagt, und wenn man dann das Interesse weckt, das soll ja das Ziel sein, um einen Geschmack kriegen, sich dafür zu interessieren, dann geht es weiter, entweder vorne oder meistens dann mit dem Diskussionskapitel. Also das ist ganz, ganz entscheidend, damit dann abzuschließen. Danach kommt noch das Literaturverzeichnis, wenn wir so in der Gesamtgliederung der Arbeit bleiben. Also das Literaturverzeichnis kommt hinter die Zusammenfassung, an das Ende der Arbeit, anders als die anderen Verzeichnisse wie Inhalt, Abbildung, Tabelle und Abkürzung. Das kommt vor das Einleitungskapitel, dann kommen die inhaltlichen Kapitel, die fünf Stück, am Ende des Literaturverzeichnisses. Und danach kann man noch einen Anhang dazu packen, wenn man noch ergänzende Abbildungen hat, Tabellenwerke, die jetzt in die Arbeit nicht so richtig reinpassen, auf die kann man dann im Anhang verweisen. Auch das ist, denke ich, ganz sinnvoll, dass man da entsprechende Verknüpfungen hat. Aber das ist jetzt nichts, was den Kern der Arbeit ausmacht. Ich denke, mit dieser Gliederung fährt man ganz gut. Das wird also für die meisten Arbeiten funktionieren, insbesondere im naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Bereich. Nach Details sollte man immer mit seinem betreuenden Professor oder der betreuenden Professorin abstimmen. Wenn man jetzt spezielle Themenstellungen hat, da lässt sich von der Standardgliederung abweichen. Also so eine Literatur-Recherche-Arbeit, da kann man auch davon abweichen, dass man ein Einleitungskapitel hat, dann einen Überblick über das Thema gibt, ein bisschen eine Eingrenzung des Themas, wenn man jetzt wirklich nur so ein Review schreibt, das ist jetzt nach dem Natur- und Ingenieurswissenschaftlichen Bereich eher selten, aber natürlich auch möglich, dass man sich also eher also nur auf Literaturquellen bezieht, das heißt also nach der Einleitung einen Überblick über das Thema gibt, dann Stand der Forschung, eine umfangreiche Darstellung der wissenschaftlichen Quellen zu dem Thema, denn das ist ja ganz entscheidend, dass man da mit Literatur, also Primärliteratur arbeitet, aber dann noch Sekundär- und Tertiärquellen hinzuzieht, die entsprechenden Argumente aus diesen einzelnen Quellen darstellt, übereinstimmende Argumente oder widersprüchliche Argumente. Danach im vierten Kapitel eine Bewertung durchführt, also eine eigenständige Bewertung der Argumente der verschiedenen Quellen und dann nochmal zusammenfasst. Also hat man eine etwas andere Struktur, aber am Ende bleibt es eigentlich bei diesen fünf Kapiteln mit Einleitung, Methoden, Ergebnis, Diskussion und Zusammenfassung. Weitere Abweichung ist, wenn man jetzt so im Bereich von zum Beispiel jetzt von Managementsystemen unterwegs oder sich entsprechend von Normen, normierten Berichten entlanghangelt, dazu zählt jetzt um Energie, Qualität, Umweltmanagementsysteme. Wenn man dazu eine Abschlussarbeit schreibt, dann kann man sich an diese normierten Berichtsstrukturen halten. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll, damit die Arbeit auch direkt weiterverwendet werden kann. Da ist jetzt die wissenschaftliche Struktur vielleicht gar nicht so entscheidend. Ja, und damit haben wir eigentlich eine runde Sache, den roten Faden für eine Abschlussarbeit. Das gilt, wie gesagt, für alle Arbeiten, ob das eine Bachelorarbeit ist, die Masterarbeit, dann die sicherlich sehr umfangreiche Doktorarbeit. Aber jetzt auch eine wissenschaftliche Publikation, ein Conference Proceeding, das ist also ein Konferenzbandbeitrag oder ein Buchbeitrag als Kapitel in der Herausgeberschaft, wenn man da als Student, als Studentin mitarbeiten kann. Auch das kann ja sein, dass man da im Rahmen eines Forschungsprojekts entsprechend mitarbeiten darf. Auch für den Forschungsbericht, den man dann im Rahmen eines Forschungsprojekts verfasst, ist dieser Aufbau, diese Gliederung des Berichtswesens entsprechend sinnvoll, dass man das so darstellt. Da macht man nichts falsch. Das ist der Standard in der Wissenschaft und da lässt sich entsprechend mit diesem Standard, also hat man einen Leitfaden, man macht nichts falsch, man hat eine saubere Struktur, die anerkannt ist, die alle wichtigen Elemente berücksichtigt, die man in der Wissenschaft braucht. Und wenn man sich da wirklich streng dran hält, vor allem als junger Wissenschaftler oder junge Wissenschaftlerin mit noch nicht so viel Schreiberfahrung mit solchen Publikationen, da kann man sich wirklich sehr streng dran halten. Da gibt es auch viele Hilfestellungen und Ratgeber im Internet, die einem dort diese wissenschaftliche Verschriftlichung also ein bisschen unterstützen. Aber ich denke, mit diesen Vorgaben lässt sich die eigene Abschlussarbeit, die eigene Bachelor- und Masterarbeit sehr gut verfassen und in Absprache natürlich mit der betreuenden Professorin, dem betreuenden Professor, hat man da eine sehr gute und hochwertige Arbeit, wenn die Ergebnisse noch passen. Aber dann hat man schon mal eine vernünftige Struktur und dann passen normalerweise auch die Ergebnisse, wenn man sie entsprechend darstellt. Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge, dass wir jetzt mal einmal durch die Gliederung und den Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten gesprungen sind, also zusammen mit den vorherigen Podcast-Folgen zur Durchführung und vor allem natürlich auch zur Literaturrecherche haben wir jetzt schon einen ganzen Teil geschafft. Werden noch weitere Folgen kommen. Da werden wir uns dann nochmal mit der Visualisierung, der Aufbereitung von den Arbeiten beschäftigen, denn ich denke, auch das ist nochmal wichtig, dass wir das auch nochmal diskutieren, wie man entsprechend da vorgehen sollte. Und dann gibt es auch nochmal eine weitere Folge zum Thema der Präsentation, zur Verteidigung der Arbeit. Das lässt sich dann auch mit ein paar guten Standardregeln, kann man dann eine Sicherheit entwickeln, um seine Ergebnisse entsprechend zu präsentieren. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.